Jesus, wir möchten dich ehren über unserem Leben. Wir möchten dir sagen, ja, du bist groß. Du bist derjenige, der alle Macht hat über unserem Leben. Egal wie die Umstände unseres Lebens sind, wir legen sie dir hin, weil wir wissen, bei dir sind sie in guten Händen. Du bist derjenige, der uns Gutes zuspricht, der unser Leben zu einem guten Ende führen wird. Und wir wissen, dass wir bei dir sicher sind, dass diese liebevollen Vaterhände die richtigen Hände sind, in die wir unser Leben legen können. Danke, dass wir unser Vertrauen in dich legen dürfen und dass wir dir zusprechen dürfen, ja, du bist es, der unser Leben gut macht. Du bist es, der unser Leben gesund macht, der uns heil macht in unserer Seele, Herr. Danke, dass wir in dem Vertrauen uns dir nähern dürfen und immer wieder auch vor deinen Thron kommen dürfen, so wie heute Morgen. In deinem Namen. Amen. Ich darf heute schon die Abschlusspredigt von unserer Hauskreis- und Gottesdienstserie Verheißungen Gottes halten. In den Hauskreisen sind es ja 9 Themen. Wir haben beschlossen, das auf 6 Predigtthemen runter zu dezimieren. Und wir sind schon bei der 6. Und heute geht's um eine Verheißung, die in 1. Petrus 2 steht. Wir haben ja bisher über Verheißungen geredet als Dinge, die Gott uns zuspricht und die nicht bloß so was Nettes sind, so Gott sagt zu dir, ach, du bist so hübsch oder du bist so nett oder du bist so toll, sondern Verheißungen Gottes sind was, wo wir wissen, da steht dieser treue Gott, der sich drum kümmern wird, der es immer zu einem guten Abschluss bringen wird, der steht dahinter, hinter dieser Verheißung. Das ist sein Wort, was er sagt. Er spricht es in dein Leben rein und wir können im Rückblick sehen, da wo Gott reingesprochen hat in mein Leben, da hat er es immer auch an den Punkt gebracht, dass diese Dinge entstanden sind. Das ist nicht bloß leere Worte, es ist nicht bloß leere Versprechungen, wie wir es manchmal hier in unserer Welt kennen, sondern wenn Gott einen Zuspruch macht, eine Verheißung gibt, dann wird die in Erfüllung gehen. Und die wird Kraft entwickeln in unserem Leben, die uns verändern kann. Und wir haben an ganz vielen Stellen in den Verheißungen schon gesehen, dass es oft 2 Faktoren hat. Zum Beispiel bei dem Thema Heilung und Befreiung. Ja, er spricht dir zu, dass du heil wirst in deinem Leben, dass in deiner Seele und dass du frei wirst und dass Befreiung erleben darfst an deinem Körper. Aber auf der anderen Seite ist es immer auch ein Auftrag, den er uns mitgibt. Es ist nicht nur Gott allein, der uns Dinge in unser Leben reinspricht, sondern an all diesen Stellen, letzte Woche hatten wir es über den Segen Gottes, Gott segnet uns, aber wir haben auch wieder den Auftrag, ein Segen zu sein. Es ist immer beides, es sind immer beide Aspekte Gottes, dass er uns Dinge zuspricht, die für mich sind, die ich in meinem Leben integrieren kann, die ich aufnehmen kann, die ich mit den Dingen, mit denen ich beschenkt bin. Aber gleichzeitig steckt da ganz oft oder fast immer ein Auftrag drin, dass Gott sagt, hey, ich segne dich nicht nur aus dem Selbstzweck, dass du gesegnet bist, sondern ich segne dich auch, damit du diesen Auftrag in die Welt trägst, mein Reich zu verkündigen und Segen zu sein für andere Menschen. Und auch das heutige Thema, die heutige Verheißung ist wieder das, was beides hat. Das ist ein Zuspruch in unser Leben hinein, unsere Identität, unsere Stellung. Und auf der anderen Seite ist auch ein Auftrag. Und wir gucken uns mal an, ob dieser Auftrag und diese Identität so ist, wie wir es uns vorstellen, weil wir manchmal in Worte was reinlesen, was da vielleicht gar nicht drin steckt. Und das schauen wir uns heute mal etwas genauer an. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkündigen, die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Hier steckt es schon ganz stark drin, so ihr seid und da ist der Auftrag. Das, was wir in jeder Verheißung bisher hatten, steckt in diesem Text wieder nochmal ganz, ganz klar drin. Und wenn wir solche Texte im Neuen Testament lesen, dann ist es immer ziemlich spannend, nochmal auch drauf zu hören, was verstehen wir da darunter? Wenn wir jetzt König lesen, dann haben wir vielleicht so einen Louis XIV, so einen Sonnenkönig vor unseren Augen, der da in Versailles hockt, in strahlender Pracht. Oder vielleicht denkt ihr an Neuschwanstein oder so bayerische Könige gab es ja auch mal. Ich weiß nicht, was bei euch bei König mitschwingt. Und für Priester haben wir auch ein gewisses Bild, das heute mitspringt, wenn wir Priester sagen. Priester ist bei uns ein Begriff, der vor allem in der katholischen Szene benutzt wird, für den dortigen Pfarrer. Das ist das Priesterbild, das wir haben. So eine schwarze Soutane, ein zölibatäres Leben. Ich weiß nicht, was bei euch mitschwingt, wenn ihr Volk lest. Wir haben jetzt aus guten Gründen uns umgenannt, das Verband, das sind nicht mehr die Volksmission, sondern ein Via Movement, weil dieser Volksbegriff in Deutschland ziemlich verbrannt ist und ziemlich negativ besetzt ist. Und ich glaube, aus diesen Gründen macht es immer wieder Sinn, auch reinzuhören, was hat denn jemand im ersten Jahrhundert nach Christus gehört, wenn er diese Worte gehört hat, die Petrus da geschrieben hat. Was ist mitgeschwungen? Was war den Leuten damals schon klar? Wir müssen uns nochmal klar machen, das spricht in eine jüdische Welt hinein. In eine Welt, wo ein fünfjähriges Kind angefangen hat, in eine Schule zu gehen und bis 12 hat er 1. bis 5. Mose komplett auswendig gekonnt. Ab 12, für all die, wo nicht auf dem Bauernhof mussten und im elterlichen Betrieb mitarbeiten durften, gab es eine zweite Schule, die Bet Midrash, die von 12 bis 17 nochmal in die Schule gegangen sind und dann damit die kompletten Propheten nochmal auswendig konnten. Die konnten die zitieren aus dem Kopf. Also die wussten von 1. Mose bis Maleachi alles auswendig. Und das waren nicht bloß, was weiß ich, 1% der damaligen Juden, sondern es war ein relativ hoher Prozentteil, die das konnten und die für die Dinge mitgeschwungen sind. Wenn Worte im Neuen Testament erscheinen, die aus diesem jüdischen Kontext kommen, dann wussten diese Zuhörerschaft alle, was spricht der gerade an? Worauf nimmt er gerade Bezug, wenn er sagt, hey, ihr seid ein heiliges Volk, eine erwählte Priesterschaft? So, was sind die Stellen, was sind die Momente, die da mitschwingen? Wir brauchen da ein bisschen Nachhilfe manchmal, weil wir halt nicht mehr ganz so fit sind wie die damalige jüdische Gesellschaft. Und deshalb wollen wir uns am Anfang jetzt mal angucken, hier werden 3 biblische Texte aus dem Alten Testament zitiert und die gucken wir uns genauer an. Wir fangen in der Reihenfolge an. Der erste Text bezieht sich auf 1. Mose 19. Das ist diese Geschichte, das Volk ist gerade aus Ägypten rausgeführt worden, hat dieses Wunder erlebt am Roten Meer, dass das Meer sich geteilt hat. Und sie gehen jetzt in die Wüste rein und sind jetzt an dem Punkt, dass sie in diese Wüstenwanderung einsteigen. In diese Wüste Sinai liegt vor ihnen. Sie haben 3 Monate gebraucht, bis sie aus Ägypten jetzt da gelandet sind. Und hier ist der Moment, wo Gott jetzt sagt, und jetzt werde ich mich euch als Volk zeigen. Ab jetzt werde ich meine Gegenwart euch zeigen. Ich werde mich wieder offenbaren. Und da schreibt, oder da sagt Gott zu Mose, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Gott definiert sozusagen eine Bedingung, wenn ihr jetzt mit mir zusammen euch auf den Weg macht ins verheißene Land und wenn ich mich euch zeigen darf, dann gibt's da Bedingungen dafür. Da gibt's diesen Gehorsam und wir wissen ja schon aus der Bibel, wie das ausging mit diesem, ihr werdet meine Stimme gehorchen. Sie haben 40 Jahre in der Wüste verbracht, eben weil es halt nicht funktioniert hat mit dem Gehorchen. Ich habe letztes Mal, glaube ich, schon erzählt, ich habe in der Jahresbibel, die ich gerade lese, also dass man in einem Jahr durch die ganze Bibel geht, gerade die Stelle gelesen, wo dieses goldene Kalb gegossen wurde und wie der Aaron so völlig hilflos sagt, ja, also da kam das Volk und die hat ihr Zeug dann ins Feuer geworfen und plötzlich ist da so ein goldenes Kalb rausgesprungen. So, also wir wissen schon, das läuft nicht ganz so gut mit meiner Stimme gehorchen, aber Gott sagt, hey, ich komme jetzt, ich komme in der Wolke. Und in der Feuersäule, ich bin sichtbar für euch als Volk Gottes. Ich bin bei euch, ich führe euch und leite euch. Ich werde euch zu essen geben. Ich werde euch ab jetzt an die Hand nehmen. Und in dem Moment sagt er ihnen zu, und ihr werdet mein Eigentum sein. Und ihr werdet dieses Volk sein, das mir ein Königreich von Priestern ist und ein heiliges Volk ist. Die zweite Stelle auf die hier Bezug genommen wird, ist eine Jesaja-Stelle. Jesaja als Prophet hat den Auftrag, dass er dem Volk dann sagt, was jetzt passiert, weil sie ungehorsam sind. Sie kommen ins Exil und es gibt Leute, die sagen, Jesaja wurde in mehreren Abschnitten geschrieben, dass es eine Phase gab, wo Jesaja geschrieben wurde, bevor sie im Exil waren und danach. Ich glaube eher, dass es so war, dass Jesaja einen prophetischen Blick drauf hatte, zu sagen, jetzt gibt's eine Phase, wo Gott sein Gericht über euch kommen lassen wird, weil ihr so viele Jahrhunderte mir nicht gehorcht habt als Volk. Und diese Jesaja 43 Stelle, die wir jetzt lesen, die ist jetzt aber schon die Vorhersage von dem, was kommen wird nach dieser Gerichtszeit. Dass Gott wieder Gnade haben wird und wieder sich offenbaren wird und wieder diesem Volk sich zeigen wird und da sein wird. Und an der Stelle schreibt er Jesaja 43, 21, denn siehe, ich will ein neues schaffen, jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Das Wild des Feldes preist mich und die Schakale und Strauße, denn ich will in der Wüste Wasser und in der Einöde Ströme geben, zu tränken mein Volk, meine Auserwählten. Das Volk, das ich mir bereitet habe, soll meinen Ruhm verkündigen. Gott sagt, hey, ihr seid immer noch mein auserwähltes Volk. Auch 400, 500 Jahre Geschichte nach dieser Geschichte mit Mose und der Wüste. Und sie waren im verheißenen Land, haben dort trotzdem sich wieder gegen Gott gewandt. Und trotzdem, nach dieser ganzen Gerichtszeit, sagt Gott, ihr seid immer noch mein auserwähltes Volk. Und nochmal 400 Jahre später spricht Maleachi nochmal an der gleichen Stelle auch eine prophetische Sicht, dass er wieder kommen wird und dass er sich wieder zeigen wird. Maleachi 3,17. Wir haben letzte Woche aus Maleachi 3,10 gelesen, wo es dann heißt, ich werde wieder kommen, ich will euch wieder segnen, ich will meine Hände wieder aufmachen. Und hier ein bisschen weiter hinten nach diesem Gericht, und jetzt kommt diese Ankündigung des Segen Gottes. Sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, an dem Tag, den ich machen will, mein Eigentum sein. Und ich will mich ihrer erbarmen, wie ein Mann sich seines Sohnes erbarmt, der ihm dient. Das sind diese Stellen, die mitschwingen, wenn wir diese erste Petrusstelle lesen. Dass Gott schon immer eine Heilsgeschichte hatte mit seinem Volk. Dass er schon an ganz vielen Stellen gesagt hat, ich will doch bei euch sein. Ich will euch so führen und leiten wie damals in der Wüste. Meine Gegenwart soll bei euch sein und ihr sollt mein Volk sein. Ihr sollt ein heiliges, ein ausgesondertes Volk für mich sein. Dann kommen diese ganzen Phasen von Ungehorsam des Volkes. Dann kommen diese Gerichtsphasen und trotzdem spricht Gott nochmal und sagt über Jesaja und Maleachi und es wird wieder kommen, dass ihr mein Volk seid, dass ihr weiterhin die Auserwählten seid, mit denen ich unterwegs bin. Und in den Kontext rein kommt jetzt das Neue Testament, wo Jesus sagt, ich komme, ich bin wieder in eurer Mitte und ihr seid weiterhin dieses auserwählte Volk, das ich mir zum Eigentum machen werde. Lass uns mal genauer auf die Begrifflichkeiten in diesem ersten Petrustext schauen. Der Text spricht von Erwählung und von heilig. Gott greift Leute heraus und sagt, ihr gehört mir. Ihr seid abgesondert. Dieser Heiligkeitsbegriff, der ist manchmal ein bisschen schräg geprägt, weil wir denken, das ist ein Begriff von, da gibt's keine Sünde mehr oder da gibt's nichts Falsches mehr. Heilig heißt an sich nur, Gott sondert für sich heraus und sagt, ihr gehört mir, ihr seid mein Part. Genauso wie er es mit den Priestern im Volk macht und sagt, hey, ihr seid alle mein erwähltes Volk, aber diese Priesterschaft, die soll für mich heilig sein. Die sondere ich aus, die hole ich raus aus dem Volk und sage, ihr dient nur mir allein. Ihr habt eine besondere Rolle. Und das spricht er auch hier zu. Sein Volk, das ihm gehört, sein Eigentum, hart und teuer erkauft. Warum sind wir sein Eigentum? Das hat nur einen Grund, das Kreuz. Durch sein Kreuz hat er uns rausgekauft aus Schuld und Sünde. Hat er uns rausgekauft aus all diesem Mist, in dem wir drinstecken mit unserem Leben. Und es ist nicht unser Verdienst, sondern es ist nur Gottes Verdienst. Es ist seine Gnade, die uns rausgezogen hat und gesagt hat, jetzt gehört ihr mir. Unser Punkt war nur, es für uns anzunehmen. Sein Punkt war, dass er sein Leben dafür geben musste und dafür so leiden musste im Kreuz für uns. Wir gehören ihm. Und das ist ein total spannender Gedanke, weil wir in einer Welt leben, wo wir so individuell geprägt sind. Wir sind ja so der Überzeugung, dass wir alles in der Hand haben, dass wir ganz eigene Persönlichkeiten sind. Es gibt niemand auf der Welt, der so ist wie ich. Ich bin so besonders. Ich bin so eine spezielle Persönlichkeit in allen Umfängen, in allen Punkten. Und da sagt jemand, nee, ihr gehört mir. Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber dieses Gehören ist ein Gedanke, der uns immer wieder aufstößt in unserer Gesellschaft. Wir sind doch gern Individuen. Wir werden gerne einzeln gesehen. Und hier spricht jemand von einem Volk, von einer Menge, die herausgerufen hat. Für mich spielt da auch ein Gedanke mit. Wir sehen oft Erlösung als was sehr Individuelles. Gott ist für meine Schuld und Sünde ans Kreuz gegangen. Und das stimmt. Das ist so. Und wenn ich der einzige Mensch auf der Erde wäre, er wäre trotzdem für mich ans Kreuz gegangen. Aber dieser Vers spricht eine andere Dimension nochmal an. Der spricht von der ganzen Menge, von dem Volk. Er erlöst eine ganze Menge, ein ganzes Volk, eine ganze Priesterschaft. Und diese Erlösung ist auch was, was wir oft sehr individuell betrachten. Aber ehrlicherweise wissen wir, das, was wir hier erleben, das sind nämlich Erlösung empfangen und darin leben, darin in Jüngerschaftsprozess gehen, darin uns entwickeln, unsere Charakter geschliffen werden. Spätestens an dem Punkt merken wir, Erlösung ist nicht bloß individuell, sondern Erlösung hat was mit Gemeinschaft zu tun. Erlösung gibt's auch in der Gemeinde. Und wir werden nachher sehen, diesen Auftrag, Erlösung in die Welt zu tragen, ist nichts, was er dir allein gegeben hat, sondern er gibt diesem Auftrag einer ganzen Meute von Menschen, einer Gemeinschaft von Menschen, die miteinander unterwegs ist. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir bei allem Individualismus immer wieder auch sehen, Christsein ist Teamsport. Christsein ist kein Einzelkämpfertum. Christsein bedeutet, dass ich meinen Nächsten brauche. Ich brauche die unangenehmen Menschen links und rechts von mir. Ich brauche die Leute um mich herum, die mich ausrichten, die mir helfen, die mich voranbringen, die mir auch manchmal aufzeigen, wo ich daneben bin und die mir auch zur richtigen Zeit zur Seite stehen und mich wirklich, ja, stützen, mich tragen in den Momenten, wo ich schwach bin. Ein letzter Begriff, bevor wir da reingehen, ist dieses Thema königliche Priesterschaft. Hier springt was mit. Und wir wollen uns diese zwei Begrifflichkeiten, König und Priester, mal genauer angucken. Weil mein Gefühl ist, dass wir das ganz oft in irgendwelchen verschiedenen Kontexten zitieren. Wir reden drüber, boah, Gott hat uns gesetzt als Könige und Priester. Und das benutzen wir gerne in dem Kontext, wo es dann darum geht, dass wir über andere herrschen. Wo unsere Machtfantasien, wo unsere Themen dann irgendwie bedient werden. Da gibt's dann noch andere Bibelstellen. Also wir sind nicht Schwanz, sondern Kopf und wir herrschen hier und wir gebieten hier und machen und tun. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns nochmal genauer angucken, was springt denn da, was schwingt damit, wenn diese Begriffe kommen. Der erste Begriff ist der des Priesters. Was war die Aufgabe der Priester damals im Alten Testament? Die Priester waren Brückenbauer zwischen Gott und dem Volk. Die waren diejenigen, die Gott und Volk zusammengebracht haben über verschiedenste Funktionen. Und die eine Funktion war, dass sie damals über Sühneopfer durch ihren Dienst am Tempel diese Versöhnung in die Welt getragen haben zwischen Gott und den Menschen und dem Volk Israel. Und ich glaube, dass das bis heute der Auftrag ist, den Gott uns als Christen bringt, zu sagen, Versöhnung in die Welt zu tragen. In eine Fürbitte für Menschen zu gehen. 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 3. Zuerst und vor allem bitte ich euch, im Gebet für alle Menschen einzutreten. Bringt eure Wünsche, Fürbitten und euren Dank für sie vor Gott. Betet auch für die Könige und alle übrigen Machthaber. Denn wir wollen ein ruhiges und stilles Leben führen in ungehinderter Ausübung unseres Glaubens und in Würde. Dieser Auftrag zur Fürbitte ist nichts, was mit dem Priestertum des Alten Testamentes abgeschlossen wurde. Mit der Zerstörung des Tempels war das beendet. Nee, das ist ein Auftrag, der weiterhin hier in diesem Volk Gottes lebt. Du hast den Auftrag, für andere Menschen zu beten, in Fürbitte zu gehen, darum zu bitten, dass Gott es mit ihnen besser macht, dass Gott sie zu dieser Errettung bringt, dass Gott sie auch auswählt und dass sie erkennen, welche Erlösung am Kreuz da ist. Und da braucht es eine gewisse Herzenshaltung. Da braucht es diese Herzenshaltung, dass mir es wichtig werden darf, wie es meinen Mitmenschen geht. Da braucht es eine gewisse Empathie dazu. Wenn ich bete aus einer Haltung, mir geht's gut und alle anderen, denen es nicht so gut geht, das tut mir leid für sie, aber ist halt so. Ich wurde erwählt, aber ihr anderen halt nicht. So, ist halt so. Diese Herzenshaltung ist nicht die Herzenshaltung eines Fürbitters, eines Priesters. Sondern ein Priester läuft mit offenen Augen durch die Welt und sieht den Schmerz und die Not und die Verlorenheit der Menschen um sich herum. Und wenn ihr das nicht mehr habt, dann ist der erste Schritt zur Fürbitte, darum zu bitten, dass Gott euer Herz wieder weich machen darf. Dass ihr es wieder sehen dürft, wie verloren die Menschen um mich herum sind. Und wir haben manchmal ganz komische und schräge Ansichten. Wir sehen manchmal Leute, die viel Geld haben. Wir denken, boah, denen geht es so viel besser als mir und ich habe so wenig und die so viel. Aber vielleicht darf Gott wieder dich berühren, dass du das Herz dahinter siehst. Dass du siehst, welche Verlorenheit um dich rum ist. Und es dir wieder wichtig wird, für sie ins Gebet zu gehen. Wir werden im April Bastian Decker da haben, der uns nochmal neu beibringt, auch als Gemeinde ganz normal mit Menschen über Gott zu reden. Und in wenigen Schritten an den Punkt zu kommen, dass wir Leuten erzählen können, was wir und was ich täglich mit Gott erlebe und da ins Gespräch zu kommen. Der Schritt davor ist, dass es dir wieder wichtig wird, dass dein Herz wieder dafür berührt ist, anderen Leuten zu erzählen, was du bekommen hast und wo Gott dich beschenkt hat und welche Erlösung in deinem Leben ist. Er will, dass alle Menschen errettet werden. Und das ist der zweite Punkt, die zweite Aufgabe des Priesters, ist die Verkündigung, von Gott zu erzählen. Zu erzählen, was Gott in dein Leben getan hat, was er reingelegt hat. Auch hier steht dieser Auftrag schon drin in der Stelle vom 1. Petrus, die wir vorher gelesen haben. Die Taten dessen zu verkündigen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Das ist Auftrag Gottes. Er will ja, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Nochmal 1. Timotheus 2, 4 jetzt. Das ist Auftrag eines Priesters. Auf der einen Seite Fürbitte, auf der anderen Seite ganz praktische Verkündigung. Erzählen, was hat Gott in deinem Leben getan und das rauszutragen zu anderen Menschen. Übst doch hier in der Gemeinde. Übst doch darin, dass du anderen Menschen erzählst, was hat Gott diese Woche in deinem Leben getan. Erzähl es mal anderen Christen. Und wenn du es geübt hast, dann geh zu deinem Nachbarn und erzählst ihm auch noch. Das ist das, wo Gott dich gerufen hat. Und wenn wir darüber reden, dass wir eine königliche Priesterschaft sind, in dem Priesterbegriff steckt das drin. Diese Aufgabe zur Fürbitte und zur Versöhnung, die Aufgabe, Errettung reinzutragen in diese Welt und zu verkündigen, dass Gott der Retter ist und dass in seinem Namen Rettung ist und dass diese Rettung auch für dich als meinem Nachbar gilt. Der nächste Begriff, der da mitschwingt, ist Könige. Und das ist der zweite Begriff, den wir jetzt angucken wollen. Wir haben letzte Woche in der Predigt schon diesen Punkt gehabt, dass Gott ganz am Anfang einen Auftrag zum Herrschen uns gegeben hat. In der Geschichte im Paradies, in der Schöpfungsgeschichte steckt es drin. Wir sollen herrschen. Wir sollen die Schöpfung uns zu Untertan machen. Und ich befürchte aber, dass wenn das Neue Testament über Herrschen, über königlich redet, dass da ein bisschen eine andere Einstellung da ist, als wir sie gerne hätten. Wir würden gerne sehen, dass sie sagen, ja, wir sitzen im Thronsaal Gottes neben Jesus, wir sind seine Brüder und wir haben da eine Stellung im Himmel. Und es stimmt auch. Aber ich glaube, dass Herrschen im Reich Gottes ein anderes Herrschen ist, als wir es gern hätten. Es ist nicht dieses auf dem Thron hocken über den ganzen Problemen der Welt und dann den Daumen nach unten oder nach oben zu senken wie Cäsar, zu sagen, ja, wir bestimmen jetzt den Lauf der Welt. Ich glaube, das Herrschen bei Jesus anders aussieht. Und Jesus hat den Leuten, die Führer des Volkes sein wollten, die Pharisäer, die hat er am stärksten angegriffen und ist am stärksten mit ihnen ins Gericht gegangen, obwohl es seine Leute waren. Er selber kam aus dieser Bereich der Pharisäer und er hat die angegriffen und ist die angegangen. Und weshalb? Weil sie so ein stolzes Herz hatten. Weil sie so einen Punkt hatten, wo sie dachten, wir herrschen jetzt, weil wir besser sind, weil wir religiös besser sind als andere. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den Jesus immer wieder macht im Neuen Testament. Wo er immer wieder sagt, nee, herrschen sieht bei mir anders aus. Und ich lese euch eine längere Stelle vor aus Matthäus 13. Da redete Jesus zu dem Volk und zu seinen Jüngern und sprach: Auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet, aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln. Denn sie sagen es zwar, aber tun es aber nicht. Sie binden schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern, aber sie selbst wollen keinen Finger dafür rühren. All ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Kleidern groß. Sie sitzen gern oben an beim Gastmahl und in den Synagogen und haben es gern, dass sie auf dem Markt gegrüßt und von den Leuten Rabbi genannt werden. Aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, aber ihr seid alle Brüder. Und ihr sollt niemand euren Vater nennen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel. Und ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen, denn einer ist euer Lehrer, Christus. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Ich glaube, dass es viel öfter so ist, dass wenn Gott über königlich redet und ein König redet, dass er eigentlich, Jesus meint eigentlich diesen Begriff von dienen. Dass ein Diener derjenige ist, der anfängt, geistliche Autorität im Reich Gottes auszuüben. Dass jemand mit diesem dienenden Herzen derjenige ist, der mehr Einfluss auf Menschen hat, als der sich oben hinsetzen will und nach außen deutlich der Herrscher von was sein möchte. Herrschen oder dienen. Ich war im November mit Noah in Paris und wir haben uns die Kathedrale Saint-Denis angeguckt, die ein bisschen außerhalb von Paris liegt. Das ist die Grablege von sämtlichen französischen Königen. Es sind auch noch einige dort. Es gab dann noch so eine französische Revolution zwischendurch, wo die sich die Knochen geschnappt haben und aus den Bleisärgen Kanonen gebaut haben. Aber ein paar Könige liegen dann noch wirklich. So, aber im Endeffekt waren dort mal alle von 500 Ungrad bis 1800 irgendwas dort mal beerdigt. Und mich hat beeindruckt, da gab es eine Krypta und über dieser Krypta hat ein Abt, der diese Kathedrale gebaut hat, den Königen was mitgegeben für ihre letzte Ruhestätte. Und ich habe ein Bild dabei, das ist diese. Also es gibt noch einen schöneren Part, wo es die festen Särge gibt. Also ein paar Leute, so Marie Antoinette und so, die liegen wirklich noch da und die haben auch noch einen hübschen Sarg. Aber all diese Särge, die unter die Räder kamen während der Französischen Revolution, haben sie unter die Kirche in so eine Krypta gesammelt und die sind teilweise auch zerschlagen und kaputt. Und in dieser Krypta steht dieser Bibelvers in Gold auf dieser schwarzen Decke. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, denn sonst bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Was für ein Spruch, das den Königen mitzugeben. Die damaligen französischen Könige waren mit die Herrscher der Welt. Die französischen Königreiche haben sich über viele, viele Länder ausgedehnt zu den Zeiten. Und was gibt man diesen mit an ihre letzten Städte, wo ihre Särge legen, sagen, hey, all das wird nichts bringen, außer du gibst dein Leben hin. Außer du legst dein Leben hin und lässt es sterben, wie so ein Weizenkorn, das in die Erde geht. Erst dann wird eine große Frucht kommen. Ich lese euch die komplette Stelle aus Johannes 12, Vers 24 und 26. Amen, Amen, das sage ich euch. Wisst ihr noch? Das ist dann, wenn Jesus sagt, jetzt Handys weg, jetzt zuhören. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein Leben über alles geht, der verliert es. Aber wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis in das ewige Leben. Wer mir dient, muss mir auf meinem Weg folgen. Denn wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, wird auch beim Vater Anerkennung finden. König sein im Reich Gottes wird nicht über Prunk, über Throne, über Riesensäle in Versailles definiert. Königreich Gottes, König im Königreich Gottes zu sein, wird über Dienst definiert. Über Leute, die ihr Leben hinlegen, die den gleichen Weg gehen wie Jesus, zu sagen, ich diene den Menschen um mich herum. Ich gebe mein Leben hin für sie. Ich glaube, wenn wir herausgefordert werden, König und Priester zu sein in seinem Reich, dann ist in diesem königlichen Auftrag, in diesem Herrschaftsauftrag, dieser Dienstauftrag drin. Zu sagen, ich gehe hin und ich lasse es zu, dass mein Leben in die Erde fällt und dass es stirbt, damit es Frucht bringt, vielleicht an anderen Stellen. Ich höre auf, mein Leben über alles zu achten, meine Bedürfnisse über alles zu stellen, sondern da gibt's Punkte, da darf das Reich Gottes eine höhere Priorität in meinem Leben haben. Und das darf dann wieder Frucht entwickeln. Ich möchte euch am Ende noch was zum Thema Identität sagen. Wenn wir Könige und Priester sind, dann sagt das auch was darüber aus, über unseren Charakter, über die Punkte, die Gott in unser Leben reinlegt. Und wir lesen ein bisschen weiter an dieser 1. Petrus 2 Stelle. Wir haben Vers 9 gelesen, jetzt möchte ich mit euch die Verse 11 und 12 lesen. Meine Lieben, ihr seid Fremde und Gäste in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, geht nicht den Begierden unserer menschlichen Natur nach, die euch von innen her verderben wollen. Führt ein vorbildliches Leben unter den Völkern. Sie reden zwar noch schlecht über euch, als wärt ihr Verbrecher, aber gleichzeitig sehen sie eure guten Taten. Deshalb werden sie am Ende, am Tag des Gerichts, Gott loben. Wir sind Fremde und Gäste in dieser Welt. Und das sagt was über unsere Identität aus. Wir wollten vielleicht manchmal mehr, dass wir sagen, ja, wir sind Priester und Könige. Und die sind wir im Reich Gottes. Und da stellt Gott uns ein anderes Konzept vor und sagt, nee, das läuft nicht hier wie in der Welt, dass wir hier überall Leute haben, die vor uns buckeln, die vor uns auf die Knie fallen. Nee, König und Priester zu sein heißt, ich bin ein Diener für andere. Ich bin derjenige, der in Fürbitte geht für meine Menschen um mich herum. Ich bin der Versöhner, der Brückenbauer, der Gott in diese Welt hineinträgt. Und wir gehören nicht unter diese Maßstäbe dieser Welt. Das, was die Welt sich unter König und Priester vorstellt, das passt überhaupt nicht zusammen zu dem, was Gott sagt, wo er uns haben will, wo er uns prägen will. Ich ermahne euch, gebt nicht den Begierden dieser menschlichen Natur nach. Wir sind fremde Gäste. Andere Übersetzungen übersetzen das als Fremdlinge und Pilger. Als Gäste, als Ausländer sogar, übersetzt die gute Nachricht. Wir gehören hier nicht richtig dazu. Wir haben eine andere Prägung. Wir haben eine andere Ausrichtung. Unser Leben hat andere Prioritäten als die Menschen um uns rum. Und wir müssen uns das immer wieder bewusst machen, weil unsere menschlichen Begierden wollen uns dahin ziehen, dass wir den gleichen Punkten nachgeben, die wir eigentlich hier in unserer Welt sehen. Plötzlich wird unser Reichtum, unser Besitz uns doch wieder wichtiger, als zu sagen, ich bin jemand, der anderen dient. Und mein Leben soll in die Erde fallen, soll sterben, damit es ein Gewinn ist für andere. Ich weiß nicht, wo ihr da steht und was ihr da empfindet, aber mein Aufruf ist immer wieder, hey, lasst uns das zulassen, dass wir wieder sein Eigentum werden, sein auserwähltes Volk. Und geb dich da in diese Hand Gottes wieder neu rein. Wenn er sagt, du bist mein auserwähltes Volk, ich habe dich herausgerettet durch das Kreuz, dann spricht er dir was zu. Du kannst dich da rausbegeben und sagen, nee, mir sind andere Sachen wieder wichtiger in dieser Welt. Aber es ist Gott, der sagt, hey, ich habe dich doch schon längst herausgewählt. Und das Zweite ist dieser priesterliche und königliche Auftrag. Fürbitte, Verkündigung von seinem Evangelium und ein Lebensstil des Dienens an anderen Menschen. Das ist ein Auftrag, den eine königliche Priesterschaft hat. Und wir dürfen immer wieder neu unsere Prioritäten in unserem Leben überprüfen. Passt das noch zusammen? Sind das Dinge, die uns immer noch wichtig sind? Habe ich noch dieses brennende Herz, Menschen mit Gott zu versöhnen? Ihnen zu erzählen, dass es da eine Errettung gibt? Und bin ich noch auf der Seite, wo ich sage, ja, ich will derjenige sein, der den Menschen dient und nicht über sie herrscht und über sie bestimmt? Meine Machtgelüste, und die stecken in jedem von uns, meine Machtgelüste lege ich immer wieder neu bei Jesus ab und sage ihm, nee, ich wünsche mir, dass es anderen Menschen besser geht, wenn sie mit mir in Kontakt waren, weil ich ihnen diene, weil ich ihnen von Jesus weitergebe.